Die Radio Wissen. Update.
Auf solche Fahndungsersuchen aus Ägypten sollte man insgesamt überhaupt nicht reagieren. Sie sind ja auch nicht zu überprüfen von hier aus.
Das ist Guido Steinberg, Nahostexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es geht um die Festnahme von Ahmed Mansour in Berlin am Wochenende. Die Bundespolizei hatte den Al Jazeera-Journalisten auf Bitten Ägyptens festgenommen. Inzwischen ist Mansour wieder frei, nach viel Kritik und einigen Wirbel. Damit willkommen im Update. Ich bin Jakob Vogel. Hallo.
Update.
Er ist der Günther Jauch der arabischen Welt. Er ist Journalist. Er ist durch eine Interviewsendung bei Al Jazeera bekannt. Und seit Samstag war er in Gewahrsam, und zwar in Berlin. Die Bundespolizei hatte den Journalisten Ahmed Mansour festgesetzt. Und zwar, weil ein Haftbefehl aus Ägypten vorlag. Dort wurde der Journalist letztes Jahr in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er während des arabischen Frühlings 2011 angeblich einen Anwalt gefoltert haben soll. Mansour hat die Vorwürfe immer bestritten. Nahostexperte Guido Steinberg.
Er war ein großer Befürworter des arabischen Frühlings. Er ist ein Kritiker der diktatorischen Regime in der Region und er steht der Muslimbruderschaft nahe.
Und die Muslimbruderschaft gilt in Ägypten seit dem Sturz von Präsident Mohamed Mursi als Terrororganisation. Hunderte Mitglieder wurden inzwischen zum Tode verurteilt. Unklar war die ganze Zeit, was konkret im Haftbefehl gegen Mansour stand. Mansours Anwalt Fazli Adlin kritisierte die Festnahme in Berlin.
Interpol hat am 21. Oktober durch Mitteilung an Herrn Mansour persönlich den Erlass eines Haftbefehls ausdrücklich abgelehnt, weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich Herr Mansour irgendwie strafrechtlich belangbar gemacht hat.
Die Bundesregierung wollte die Vorwürfe genau prüfen, ebenso eine mögliche Auslieferung. Piotr Malachowski vom Justizministerium.
Ich glaube, es ist ein Auslieferungsersuchen eingegangen, das aber formell sozusagen nicht den Anforderungen entspricht.
Inzwischen ist klar, es wird definitiv keine Auslieferung von Mansour an Ägypten geben. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat am Nachmittag mitgeteilt, dass der Journalist wieder frei ist. Sprecher Martin Steltner.
Im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit des Auslieferungsverfahrens ergaben sich neben den rechtlichen Aspekten nicht ausschließbare politisch-diplomatische Bedenken.
Und damit meint er Bedenken, die schon vorher von der Bundesregierung geäußert wurden. Im Auswärtigen Amt hieß es vorher schon, dass grundsätzlich niemand ausgeliefert werde, dem die Todesstrafe drohe. Außerdem zweifelte man dort auch an, dass Mansour in Ägypten einen fairen Prozess bekommen würde.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Über die Festnahme des Al Jazeera-Journalisten Ahmed Mansour wird auch im Netz diskutiert. Dass er nun doch freikommt, wurde am Nachmittag bekannt. Einige Reaktionen. Mero Kutt kommentiert auf Spiegel Online, wieso wurde er überhaupt festgenommen? Na, immerhin jetzt so. Trotzdem erschreckend. Anna Ampel hat gepostet, Gott sei Dank wurde so schnell und richtig entschieden. Herr Jedermann schreibt, ich bin sprachlos vor Freude. Ein Sieg der Menschenrechte, des Journalismus und der Demokratie. Und MWR meint, gut so, wäre ja noch schöner, wenn es anders gekommen wäre. Schon bevor die Freilassung bekannt wurde, gab es viel Kritik an der Festnahme. Zum Beispiel von Agent Lemon, der auf tagesschau.de schreibt, man stelle sich vor, wie es aussehen würde, würde sich die deutsche Justiz zum Erfüllungsgehilfen dieses blutigen Diktators machen. Aber genau so sieht es derzeit aus. Schon die Anschuldigungen sind geradezu grotesk. Er wird praktisch beschuldigt, seinen Job gut gemacht zu haben. Genau das ist nämlich derweil ein Todesstrafe bewährtes Verbrechen in Ägypten. Wer kritisiert, verschwindet, ganz offiziell.
Was sonst noch wichtig war?
Der Schicksalsgipfel für Griechenland. Heute Abend findet der wahrscheinlich nicht statt. Dort sollte beraten werden, wie es weitergeht mit Griechenland. Nächste Woche läuft das Hilfsprogramm für das Land aus und dann droht, wenn man der x-ten Ankündigung noch glauben möchte, tatsächlich die Pleite. Die Meldungen rund um Griechenland blieben heute teils unklar, teils widersprüchlich. Angeblich hat die griechische Regierung neue Reformvorschläge für den Gipfel schon am Wochenende nach Brüssel übermittelt. Von dort hieß es dann auch heute von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici. Alles ziemlich vielversprechend. Dann kam ein Dämpfer von Angela Merkel. Sie sagte, die Vorschläge müssten erstmal von der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds bewertet werden.
Nur wenn die drei Institutionen eine abschließende Empfehlung geben, können die Finanzminister bzw. die Staats- und Regierungschefs Entscheidungen treffen. Das heißt, gibt es eine solche Empfehlung der drei Institutionen, dann kann es auch zu Entscheidungen kommen.
Falls nicht, würde aus dem Treffen heute Abend nur ein weiterer Beratungsgipfel werden. Einen weiteren Dämpfer gab es dann von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der sagte sogar, es gebe gar keine Vorschläge aus Griechenland.
Es müssen nicht über das Wochenende von irgendwelchen nicht autorisierten Persönlichkeiten irgendwelche Erwartungen geschürt werden, sondern es muss eine seriöse Prüfung sein. Der IWF hat ja auch nichts bekommen. Und wenn es dann die drei Institutionen das geprüft haben und in vereinbar mit der griechischen Regierung seinen Vorschlag machen, dann befassen wir uns in der Eurogruppe damit. Dafür haben wir die Voraussetzungen nicht und deswegen werden wir auch für einen Euro-Summit heute Abend keine angemessene Vorbereitung liefern können.
Also ob und wenn ja, was für Vorschläge aus Griechenland vorliegen, ist immer noch nicht klar. Klar ist nur, eine endgültige Entscheidung wird es heute Abend wahrscheinlich nicht geben.
Ohne die Stabilisierung Libyens werden uns kaum entscheidende Schritte gegen die Migrationsströme gelingen.
Sagt Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Die EU-Außenminister haben den Schleusern im Mittelmeer den Kampf angesagt und heute den ersten Teil des EU-Einsatzes gegen Schleuserbanden beschlossen. Dabei soll es jetzt erstmal um eine verstärkte Aufklärung gehen. Die Einzelheiten hat unser Reporter Holger Roman.
Geplant ist, mit Schiffen, Flugzeugen und Drohnen zunächst Informationen über den Schmuggel von Flüchtlingen zu sammeln. Auf diese Weise will man die bevorzugten Routen und Operationsbasen der Schlepperbanden aufklären, um im Ernstfall schneller eingreifen zu können. Noch nicht gestartet wurden die Phasen 2 und 3. Sie sehen vor, verdächtige Boote zu beschlagnahmen und notfalls zu zerstören. Dafür wäre allerdings ein Mandat des UN-Sicherheitsrates nötig.
Die EU-Außenminister haben heute auch die Wirtschaftsstrafen gegen Russland verlängert, und zwar bis Januar 2016. Sie sagen, die Sanktionen werden nicht gelockert, solange der Friedensplan im Ukraine-Konflikt nicht umgesetzt wird. Der Westen wirft Russland vor, die Separatisten in der Ukraine militärisch zu unterstützen. Russland fühlt sich ungerecht behandelt und hat im Gegenzug zum Beispiel schon seit einiger Zeit die Einfuhr von Obst und Fleisch aus der EU gestoppt. Mitten in den Ferien droht im Flugverkehr der nächste Streik. Im Tarifstreit mit der Lufthansa hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO jetzt Streiks ab Juli angekündigt. UFO-Chef Michael Baublies.
Wir werden dann also am 1.7. der Öffentlichkeit, vor allem unseren Kunden, die Streiktermine für die folgenden Monate bekannt geben. Alle. Jeden einzelnen Tag bzw. mehrere Tage, sodass jeder die Möglichkeit hat, auszuweichen und in den nächsten Monaten an den Tagen, an denen wir Streiks ankündigen, nicht Lufthansa als Verkehrsmittel zu wählen.
Die Streiks könnten nur noch verhindert werden, wenn die Lufthansa bis nächste Woche bestimmte Vorbedingungen erfüllt. UFO verlangt ein Angebot zu den Übergangs- und Betriebsrenten. Die Gewerkschaft vertritt 19.000 Flugbegleiter. In Afghanistan haben mehrere Terroristen das Parlament angegriffen. Nach Angaben der Polizei sind dabei alle 8 Angreifer getötet worden. Einer hatte sich vor dem Parlament in die Luft gesprengt. Durch die Explosion sind 2 Zivilisten getötet und mehr als 30 verletzt worden. Zu dem Anschlag haben sich die Taliban bekannt. Sie haben in Afghanistan eine neue Offensive gestartet. In der Provinz Kunduz im Norden haben sie mehrere Distrikte erobert.
Was noch wichtig wird.
Rule Britannia, die inoffizielle Hymne der britischen Monarchie, und ein Hauch davon weht ab morgen auch durch Deutschland, denn Queen Elizabeth II. Fliegt am Abend zum offiziellen Staatsbesuch in Deutschland ein. Mit dabei ist Ehemann Prinz Philipp und die beiden bleiben bis Freitag und haben bis dahin ein knackiges Programm vor sich. Am Mittwoch Politik-Shakehands und Sightseeing in Berlin, am Donnerstag steht die Paulskirche in Frankfurt auf dem Plan und am Freitag noch die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. So ein straffes Programm absolviert die Queen übrigens nicht allzu oft. Zumindest nicht bei uns in Deutschland. Der letzte royale Besuch von der Insel ist schon über 10 Jahre her. Die Mietpreisbremse gibt es bis jetzt nur in Berlin. Ab Juli sollen aber weitere Städte folgen. Hamburg will sie dann einführen und auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Pläne dazu. Laut deutscher Presseagentur in rund 20 Städten. Morgen soll das Landeskabinett einen Beschluss dazu fassen. Demnach würde die Mietpreisbremse am 1. Juli auch in großen Unistädten wie Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn und Münster gelten. Bei Neuvermietungen darf die Miete dann nur noch 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Bundesländer müssen das für eine Gegend jeweils festlegen. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel für Neubauten.
Und sonst in der Welt?
Kurz vor der Regenzeit hat Pakistan eine extreme Hitzewelle erreicht. Laut Behörden sind wegen der hohen Temperaturen schon 250 Menschen gestorben an Hitzschlägen. Betroffen ist vor allem die südliche Provinz Sindh. Dort haben die Behörden den Notstand ausgerufen, weil das Stromnetz in manchen Gegenden zusammengebrochen ist. Auch in der Millionenstadt Karachi. Grund dafür sind die Klimaanlagen im Dauereinsatz und der islamische Fastenmonat Ramadan. Weil die Muslime erst nach Sonnenuntergang essen dürfen, geht mehr Strom für Licht drauf. Ohne
Ohne Elektrizität funktionieren aber auch Pumpen nicht, sodass die Wasserversorgung gestört ist. In Pakistan dürfte es in den nächsten Tagen aber wieder kälter werden. Dann wird der Monsun erwartet. Russlands Wirtschaft geht's nicht besonders wegen des schwachen Rubels und des niedrigen Ölpreises. Die Regierung hat deshalb gekürzt, und zwar beim Budget der Fußball-WM. Ministerpräsident Dmitri Medvedev ordnete an, dass die Weltmeisterschaft 2018 mit umgerechnet 500 Millionen Euro weniger auskommen muss. Laut dem Sportminister wird es deshalb weniger Trainingszentren an den Stadien geben und weniger Hotels. An den Stadien selbst soll demnach nicht gespart werden, sondern nur an, Zitat, überflüssigen Objekten. Offiziell liegen die Gesamtkosten jetzt bei 10 Milliarden Euro. Experten rechnen aber trotzdem damit, dass es über 30 Milliarden werden. Als Grund dafür wird auch die Korruption in Russland genannt. In China essen sie Hunde. Das stimmt. Oft kommen die Tiere zwar nicht auf den Tisch, aber die Tradition gibt es seit über 500 Jahren. Ganz im Gegensatz zum Litschi- und Hundefleisch-Festival im südchinesischen Yulin, das gerade stattfindet. Das gibt es erst seit ein paar Jahren und der Widerstand dagegen ist groß. Eine internationale Online-Petition hat fast 4 Millionen Unterstützer. Auch einige Prominente haben Aufrufe gestartet. Für das Hundefleisch-Festival werden jedes Jahr etwa 10.000 Tiere geschlachtet. Das Fleisch soll Glück bringen und gegen die Sommerhitze helfen. Die Stadtregierung will von einem offiziellen Festival aber gar nichts wissen. Sie meint, es treffen sich eben einige Leute. Trotzdem hat sie neue Einschränkungen gemacht. Die Hunde dürfen nicht mehr öffentlich geschlachtet werden.
Wissensnachrichten.
Ihr kennt das alte Urlaubsproblem sicher auch. Man hat sich ein Fläschchen von dem leckeren Wein aus Frankreich mitgenommen, Nudeln aus Italien oder Kekse aus Schweden. Und wenn man sich das dann zu Hause gönnen will, dann schmeckt alles nur noch halb so gut. Ein Forscher aus Großbritannien kann das jetzt erklären. Anna Berling aus unserer Wissensnachrichtenredaktion. Was ist das Problem an solchen Mitbringseln?
Ja, das Grundproblem ist, dass beim Essen und beim Genuss, den wir dabei empfinden, zwar der eigentliche Geschmack auch eine Rolle spielt, aber eben nicht nur. Charles Spence ist Psychologe, forscht und lehrt in Oxford und er vertritt in seinem Buch The Perfect Meal die These, dass der eigentliche Geschmack oder das Aroma nur einer von ganz vielen Faktoren ist, die darüber entscheiden, wie lecker wir etwas finden.
Das heißt, der Wein schmeckt besser, wenn um uns die Grillen zirpen und wenn es 10 Grad wärmer ist.
Ja, das Entscheidende, glaubt Spence, sind die Erwartungen. Unser Gehirn macht gerne Vorhersagen, was wir in naher Zukunft erleben werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Im Urlaub nach einem entspannten Tag, da hat der Wein hammermäßig gut geschmeckt. Du erwartest deshalb, dass auch die mitgebrachte Flasche vom selben Wein zu Hause genauso lecker ist.
Ja, klar.
Aber nach einem stressigen Arbeitstag bei 15 Grad und Regen ist das eben was anderes und du bist dann enttäuscht. Deshalb schmeckt er dann auch nicht so gut.
Okay, und gibt es außer der Atmosphäre noch andere Faktoren, die eine große Rolle dabei spielen?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Zum Beispiel fanden die Leute Joghurt cremiger, wenn sie ihn mit einem schweren Löffel gelöffelt haben. Die Farbe des Tellers ist wichtig. Musik macht auch einen Riesenunterschied. Und den größten Einfluss generell hat die Optik. Schön arrangiertes Essen auf dem Teller mag man logischerweise lieber und findet man auch leckerer als den hingeklatschten Flatschen-Eintopf.
Wir haben heute nicht nur interessante Forschung aus Oxford, sondern auch aus Cambridge, und zwar zu Eulen. Was macht die Eulen für die Wissenschaft so interessant?
Vor allem die Tatsache, dass sie sehr geräuschlose Flieger sind. Wenn eine Eule auf der Jagd und im Anflug ist, dann ist sie für ihr Beutetier meist erst dann zu hören, wenn es zu spät ist. Und wie die Eule das anstellt, haben die britischen und US-Wissenschaftler sich genauer angeguckt.
Ja, und dahinter steht dann sicherlich der Gedanke, dass wir Menschen uns da was abgucken können.
Ja, genau. Die Frage war, ob man mit Eulentechnik zum Beispiel auch die Rotorblätter von Windrädern leiser machen kann. Die müssen bisher nämlich noch oft gedrosselt werden aus Lärmschutzgründen. Der Krach entsteht bei der Eule wie auch beim Windrad durch Luftverwirbelungen. Die Flügel der Eule sind deshalb so konstruiert, dass diese Verwirbelungen gestreut und dadurch leiser werden.
Das ist super.
Ja, die Oberfläche des Flügels ist mit so einer Art Flaum besetzt. An der Vorderkante sitzen außerdem kleine Borsten und an der Hinterkante kleine Fransen. Und diese Strukturen zusammen haben die Wissenschaftler kopiert, im 3D-Drucker ausgedruckt. Und tatsächlich waren die Luftverwirbelungen an einem Rotorblatt im Windkanal mit dieser Beschichtung um 10 Dezibel leiser. Das nimmt der Mensch subjektiv ungefähr als nur noch halb so lautes Geräusch wahr.
Wow, und das ist ja schon mal nicht schlecht. Eher laut als leise, schon aus beruflichen Gründen, ist Taylor Swift. Die Sängerin hat jetzt ihre Stimme gegen Apple erhoben. Warum?
Ja, Taylor Swift hatte Apples Streamingdienst scharf kritisiert. Der startet nächste Woche und zum Einstand gibt's für Kunden 3 kostenlose Probemonate. Apple wollte in dieser Zeit auch kein Geld an die Künstler überweisen und das fand Taylor Swift so wörtlich schockierend. Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Nur Stunden nach dem kritischen Post auf Tumblr hat Apple eingelenkt und erklärt, dass die Künstler in diesen 3 Monaten doch bezahlt werden sollen.
Okay, wir lernen, meckern kann sich lohnen, zumindest wenn man eine der erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen der Welt ist.
So ist es.
Danke, Anna.
Wetter.
Am Abend bleibt es nass in Deutschland. Schauer und Gewitter sind fast überall drin. In der Nacht kommt der Regen auch ganz nach Süden. Es kühlt ab auf 12 bis 4 Grad. Morgen wird es nicht besser. Schauer überall. Im Norden und Westen kann es auch heftige Gewitter geben. Es gibt maximal 15 bis 20 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.